heutigen Tag. Wir kehren sozusagen aus den 20er, 30er Jahren von DJ Marga Glanz in die Gegenwart zurück. Es ist ein Friedensforscher ermordet worden. Und der Krimi darüber ist die Kinder. Also wir sind jetzt fast wieder ganz gleich hier, zeitgleich. Wie gesagt, Lesung Tod eines Friedensforschers von Viktoria Korb. Ich stelle sowohl Viktoria Korb als auch die Leserin Christiane Carstens kurz vor. Viktoria Korb wurde in Kasachstan geboren, wuchs in Breslau und Warschau auf, studierte Ökonomie in Polen und engagierte sich früh in der studentischen Presse. 1968 begann ihre politisch erzwungene Reisezeit, die sie nach Wien, Köln, London und letztlich 1971 nach Berlin gelangen ließ. Viktoria Korb hat dann auch für die UNO gearbeitet. Sie war in Indonesien, auf den Philippinen und in der Schweiz. War Mitarbeiterin dann wieder des Radio Freies Europa bei Multikulti in Berlin. Und neben all diesen journalistischen Aktivitäten ist sie auch noch Schriftstellerin. Sie schreibt auf Polnisch und Deutsch. Und aus dem Tod eines Friedensforschers, aus ihrem letzten Roman, hören wir Auszüge, oder werden wir gleich Auszüge hören, die hier auf der Potsdamer Straße und Umgebung spielen, damit sie sich so richtig gruseln, wenn sie nachher wieder in die Nacht gehen. Christiane Carstens ist Schauspielerin, wurde ausgebildet an der Schauspielschule Frese in Hamburg. Sie hat unter anderem gespielt am Klecks-Theater, am Grips-Theater, Thalia-Theater und Komödie Bochum. Dann ist sie auch Filmschauspielerin, Film und TV in Kinoproduktionen und Fernsehspielen wie Smiley's People, Der Selbstmörder. Also sie ist hervorragend geeignet, um eine Krimi-Lesung durchzuführen. Smiley's People, Der Selbstmörder, TV-Produktionen wie Tatort, Ein Fall für zwei, Wolfsrevier, Großstadtrevier. Und last but not least, Christiane Carstens ist die Chefin von Kinderdreh. Das ist eine Firma, oder im Kinderdreh dreht sie Filme mit Kindern und Jugendlichen.
Ich betreue sie am Set.
Sie betreut sie am Set. Ist Kindercoach und betreut Kinder am Set. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß bei der Lesung. Viktoria, noch kurz was dazu sagen.
Ja, also zuerst zeigen wir Schon das Telefon klingelte. Ja. Also zuerst zeigen wir einen Videofilm vom RBB-Fernsehen. Der hat mich nämlich ein bisschen gefilmt und das gibt auch ein bisschen Ahnung über die Aktion des Krimis. Denn die Fragmente, die Christiane liest, die beziehen sich nur auf den Kiez und klären nicht unbedingt auf, was die kriminelle Intrige im Film ist und da im Buch ist. Und darüber soll der Film hier an der Wand wieder gezeigt, ein bisschen Ahnung geben, worum es überhaupt geht. Ja? Christoph, danke. Ich wollte noch sagen, ich habe einige Exemplare mitgebracht. Das sind die letzten schon in Berlin.
Der Affäre sorgte in Polen für Schlagzeilen, die in Deutschland aber weitgehend unbekannt. Und die Autorin hat jetzt zu der wahren Geschichte noch eine fiktive dazu erfunden. Und genau hier kommt ein Professor der Freien Universität Berlin ins Spiel.
In Berlin-Dahlem passiert der Mord. Das Opfer, ein mitbekannter Friedensforscher und Professor in Berlin. Die Tatverdächtigen, ehemalige Freunde aus der 68er Studienzeit. Die Geschichte vom Tod eines Friedensforschers ist fiktiv, aber nicht zufällig. Die polnische Schriftstellerin Viktoria Korb verlegt Erlebtes, Vermutetes und Erfundenes zu einem eigenwilligen Kriminalroman. Während der Studentenrevolten hat sie selbst an der Freien Universität Berlin studiert.
Warum ich persönlich jetzt die Erfindung mit diesem Waffenhandel und dem Mord verbunden habe, heißt gewisse Überschneidungen zwischen den Wissenschaftlern, den Businessmen, den Forschern und den Unternehmen und Großkonzernen. Und die treffen sich in Konferenzen. Das ist durchaus üblich, dass sich diese Kreise kennen.
Die Romanfigur Gloria Kosch, also Ingo von Viktoria Korb, verfolgt die Mordspuren zurück bis in die 68er Studentenzeit. Aufgewachsen ist die Schriftstellerin im intellektuellen Milieu von Warschau, als Tochter einer russischen Mutter und eines jüdisch-polnischen Vaters. 1968, als es wegen des israelischen Sechstagekrieges zu antisemitischen Stürmungen kam, verließ sie wie auch 20.000 andere Juden das Land. Als Viktoria in West-Berlin ankommt, stellen die Studenten gerade die Werte des Westens in Frage. Sie ist schockiert.
Es gab in Polen eine anti-intellektuelle, antistudentische und antisemitische Kampagne, zugleich Einmarsch in der sowjetische Einmarsch in der Tschechoslowakei. Und wir waren entsetzt von diesem System. Und dann komme ich in Studentendorf und sehe diese Graffitis hier, Kapitalismus, die raus aus dem Dorf.
Als staffellose Asylantin zieht Viktoria Korb in das Studentendorf Schlachtensee ein und landet mitten in der Ostberliner Studentenkrawall. Selbst Teil der 68er-Generation nimmt sie diesen mulmigen Roman aufs Korn und erschüttert mit Ja, mit ihren Träumen eine bessere Welt zu schaffen und mit ihrer Normiertheit. Mörder und Ermordete, alle kommen aus dem 68er-Milieu. Ebenfalls authentischer Hintergrund des fiktiven Geschehens ist die sogenannte Schwonda-Affäre um angebliche polnische Waffenlieferungen an den Irak Anfang der 90er Jahre. In Deutschland ist der Fall so gut wie unbekannt, obwohl der Drahtzieher Schwonder in Frankfurt am Main festgenommen wurde.
Drahtzieher dagegen haben sich die Medien mit sarkastischen Berichten geradezu überschlagen. Auch die Menschen nahmen sehr viel Anteil. Arbeiter aus der Fabrik von Schwonder fuhren bis nach Frankfurt, um für seine Freilassung zu demonstrieren. Und noch Jahre danach setzten sie ihre Proteste vor dem polnischen Parlament fort.
Viktoria Kopps Stilmittel sind Ironie und schwarzer Humor. So lässt sie ihre Hauptfigur Gloria Kosch von einem deutschen Liebhaber beschützen, 2 Meter groß und dadurch unangreifbar. Unter seinem Schutz kann auch eine Polin in einem Berliner Supermarkt einen mitgebrachten Apfel verspeisen. Das Buch ist im kleinen Berliner Thalia Verlag erschienen und bisher nur in wenigen Buchhandlungen zu finden. In der Dorotheenstädtischen Bataillon gegenüber dem Gefängnis Moabit ist es schon angekommen. Dort hat man sich auf Kriminalliteratur und Berliner Lokalkolorit spezialisiert.
Bei uns treten die 68er aus, die eignen sich auch gut als Zielgruppe. Die lesen gern und am liebsten über sich selber und deswegen verspreche ich ganz einiges.
Viktoria Kopp hat nicht nur ihre eigene Geschichte in den Roman einfließen lassen, sondern auch Menschen und Orte aus ihrer unmittelbaren Umgebung. So lässt sie ihre Heldin Gloria im Hinterhof der Kneipe Leinicke hier mit jungen Kindern. Ein Ort, den sie wirklich liebt und an dem sich zu West-Berliner Zeiten viele Exilkollegen trafen. Die Seniorchefin bekommt dafür eine Privatlesung.
Gloria erkundigte sich nach meinem Ziel. Die ganze Zeit, ja, aber das Schalter war verspeist worden.
Dass ihre ehrenwerte Gaststätte und Schnapsbrennerei so in einen Mord verwickelt wird, findet sie nicht weiter schlimm.
Er hat das nicht anders verdient. Er liebt mir. Mein Mann ist ja nicht mal gleich morgen, aber heute ist es ja so.
Kneipenweisheiten, Geschichten und internationale Politik. Eine Mischung, die Viktoria Korb geschickt zu einem giftigen Cocktail zusammengerührt hat.
Bei Bolle. Das Telefon klingelte und am Apparat war wieder erwarten Knut Wegor. Hallo, sang er verführerisch. Gloria glaubte nicht an die versprochenen Anrufe deutscher Männer. Falls sie kamen, musste ein Vorwand dahinter stecken, wie angeblich ein gemeinsames Referat schreiben zu wollen. Sie aber, in Polen aufgewachsen, hatte kein richtiges Gefühl für dieses Spiel und konnte nie erraten, ob Männer wirklich mit ihr Papier verschmutzen wollten oder ins Bett gehen. Ihre Berliner Freunde, die sie manchmal um Rat fragte, behaupteten einstimmig, dass die Deutschen sich über die Arbeit fortpflanzten. Ganz sicher waren sie aber nicht. Knut hatte zwar auch einen Vorwand, der war aber witziger als sonst. Er wollte sie zum sicheren Einkaufen, Safe Shopping, begleiten. Er lockte sie mit süßer Stimme. Keine Verkäuferin wird sich trauen, dich anzubrüllen, weil du 1 Euro für den Einkaufswagen wechseln willst. Bist du sicher? Eine fragte mal, ob ich mich vielleicht auch auf ihren Schoß setzen will. Ja, absolut. Auch wird keiner wagen, dich zu beschimpfen, weil du 1 Dreier-Kondensmilchpackung rechtswidrig aufgerissen hast. Gloria kicherte. Und er setzte fort, du kannst sogar einen mitgebrachten Apfel beim Einkaufen essen und niemand wird dich als Mundräuberin bezeichnen und dir mit Gefängnis drohen. Auch nicht dann, wenn sie die Spuren meines polnischen Akzents entdecken? Schließlich lebe ich in Berlin erst seit 30 Jahren. Gloria war fast überzeugt und erlag seinem verführerischen Werben für dieses soziale Experiment. Ja, das ist ja obergeil. Bei Bolle schreckte der aufrechte Gang von Knut Wegor alle ab. Das Einkaufen verlief fast reibungslos. Nur die Kassiererin verlangte von Gloria, dass sie von jemandem in ihrem Einkaufswagen vergessene Seife zurück ins Regal bringe. Sie erklärte aber seelenruhig, wobei sie Knut hoffnungsvoll anschaute, ich arbeite nicht in diesem Geschäft. Sie arbeiten hier. Wenn ich hier arbeiten wollte, dann würde ich es schon längst tun. Unter dem strengen, glasharten Blick von Vegos braunen Augen gab die Kassiererin auf. Sie begnügte sich damit, Gloria hassvoll anzuschauen. Offenbar fühlte sie sich angesichts dieses großen Schlangenmannes einfach hilflos. Der Abend mit Knut war nicht nur erfolgreich, sondern auch amüsant. Sie gingen ins Pipapo Bier trinken und beschlossen, zusammen ein Papier über den Dienstleistungssektor in Berlin zu schreiben. Der Winterfeldplatz. Sie schlug vor, zum Markt am Winterfeldplatz einkaufen zu gehen. Sie hatte zu Hause nichts mehr zu essen und war außerdem süchtig nach Ethnic-Shopping, russischen und türkischen Spezialitäten. Sie gingen am Gebäude vorbei, das über dem zerbombten Sportpalast aus der Nazizeit errichtet wurde und wegen seiner zahlreichen sozial schwachen Bewohnern Sozialpalast genannt wird. Am Markt angelangt, starrte Knut mit Unbehagen auf grelle Masken aus Pappmaché, die jemand da eben neben die pseudo-alternativen Eier als Kunst anpries und bezeichnete es als Oberkitsch. Tja, oder sie waren sich sogar bewusst der Kitsch, der sich selbst parodierte. Gloria schaute hin und bemerkte auf der anderen Seite Massen von Barbie-Puppen ohne Kleider und grinste. Wie kann man sowas öffentlich ausstellen? Dazu noch neben diesen aufeinanderliegenden nackten Barbie-Kadavern. Sie hob dann ihre Augen, sah den Verkäufer und zog Knut schnell vom Stand weg. Y. Im tanzenden Y am Kleistpark wollte sie beim Slowlaki-Essen zuerst wissen, was Oleg in Berlin machte. Ich will polnischer Botschafter in den USA werden, aber erstmal arbeite ich in der KUK-Behörde. Da soll ich Akten durchforschen, die sich auf Stasi-Aktivitäten in Polen beziehen. Oleg stöhnte auf einmal auf und sagte, ach, beinahe hätte ich es ja vergessen. Ich bin bei meinen Nachforschungen auch über einen Stasi-Spitzel im Studentendorf gestolpert, den IM Plasma. Hast du eine Idee, wer es sein könnte? Gloria schaute ihn verwundert an. Das hatte an der ganzen Geschichte gerade noch gefehlt. Es kann nur Büble gewesen sein. Der hat doch ständig von der Erzeugung des Plasmas im Sozialismus geredet. Vom Plasma zur Gulaschkanone. Dann verriet sie mit einer scheinbar schüchternen Stimme, ach, das ist aber eine unglaubliche Geschichte. Stell dir vor, der arme Bubi wurde grausam ermordet und ich bin von gemeinsamen Freunden mit der inoffiziellen Untersuchung beauftragt worden. Sie fügte jetzt dramatisch hinzu, und Bubi war, stell dir vor, auch irgendwie in die Spanner-Affäre verwickelt. Spanner-Affäre? Oleg sprang fast vom Tisch. Bei der die Deutschen als Provokateure auftreten, um Polen eins auszuwischen? Ja, bestätigte Gloria traurig. Du könntest uns eine Menge helfen, wenn du in den Akten genauer nachgucken könntest. Würdest du dich trauen? Pipapo. Balthasar rief Knut und Gloria an und wollte mit ihnen reden. Sie zwangen ihn, ins leicht ausgefriegte Pipapo am Kleistpark zu kommen. Sie wollten keine sterile Zehlendorfer Eleganz. Es herrschte zwar brüllende Hitze, aber auch im Pipapo konnte man draußen sitzen. Er stimmte schließlich aus seinem Dahlemer Exil zu. Es war zwar nicht seine Szene, aber auch er wollte sich mal wieder an seine Studentenzeit erinnern. Gloria mochte das Pipapo. Man traf dort kaum auf Jappi-Puppen. Nach zwei Bieren kam Balthasar zögernd zur Sache. Ich wollte euch in eurer Kapazität als unsere privaten Untersuchungsleiter treffen. Es gibt nämlich in unserem Freundeskreis eine recht peinliche Geschichte, die für unsere Nachforschung von Bedeutung sein könnten. Leidecke. Gloria bestellte Knut zum Leidecke an der Grenze zu Kreuzbergistan. Unterwegs, schon in der Mannsteinstraße, kam ihr ein altes Blumenkind entgegen. Offensichtlich ein Stammgast bei Ex und Pop, an dem sie gerade vorbeiging. Man konnte in diesem alten Hippie-Laden nie etwas anderes erblicken als dicke Rauchwolken, die von herumstehenden Gästen, Stühle gab es nicht, rausgelassen wurden. Mit seiner vom Nachtleben und Drogen grünlich-bläulichen Gesichtsfarbe und fortgeschrittener Glatze auf dem knochigen Schädel sah das Blumenkind wie ein Schmetterling der Gattung Totenkopf aus. Knut verspätete sich und sie nutzte die Zeit, um sich in einer der ältesten Wein- und Likörbrauereien von Berlin wieder umzuschauen. Die schöne, echte Patina an den Wänden, durch endlosen Rauch von Zigaretten der Studenten, Handwerker und Touristen entstanden, begeisterte sie wie immer. Andere konnten nur versuchen, so etwas künstlich nachzumachen. Die Erinnerungen wurden in ihr wach, wie sie in diesem Carré ein Jahr lang in ihre Zwums, Zwischenumsatzwohnung, wohnte und täglich um 5 Uhr morgens vom Gekreische der Gans von Leidecke geweckt wurde. Raimund Leidecke erkannte sie und spendierte ihr einen Erdbeerwein. Er mochte sie, weil sie ihn einmal für Multikulti interviewt hatte. Darüber hinaus lag seine alte Heimat jetzt im heutigen Polen. Sein Vater stammte aus Sopot. Er klagte über seinen erbitterten Kampf gegen Hausverwaltung und Berliner Behörden, den er führen musste, um seinen kleinen Hinterhofgarten und seinen Mini-Zoo zu retten. Die alte Mauer war angeblich nicht ganz vorschriftsmäßig. In Wirklichkeit aber passte es natürlich den Bürokraten nicht, dass es im Zentrum von Berlin noch schreiende Gänse und Ferkel gab. Gloria äußerte gerade die Hoffnung, dass nicht alles dem Drang zur bundesweiten Vereinheitlichung zum Opfer fallen wird, als Knut das Lokal betrat. Sie hörten sich noch kurz das Jammern von Raimund an, dass seine Gäste immer mehr und mehr wegbleiben und weil alle in den Osten gehen und Kreuzberg stirbt. Sie trösteten ihn, irgendwann kommen die Kunden zurück. Der Osten hat doch außer Ostalgie und der postsozialistischen Dekadenz wenig zu bieten. Dann erzählte Gloria Knut die Neuigkeiten. Knut konnte sich die Bemerkung über den alten geilen Bock nicht verkneifen, der wegen Viagra und Sex zum Verbrecher wurde. Viagra kostete doch fast solche Unsummen wie ein Therapeut und wurde von den Krankenkassen nicht bezahlt. Mit seinem Schwanz allein gelassen, verschaffte sich Knarsch das Geld mit Erpressung? Kleister. Sie trafen sich im Kleister, am Kleistpark. Elena hatte sich über Glorias Interesse richtig gefreut. Man sah ihr aber auch ein wenig Misstrauen an. Anscheinend war sie nicht ganz sicher, welche Seite Gloria einnehmen würde. Elena glaubte doch, dass Gloria irgendwie im gleichen Klüngel wurschtelte wie Knarsch. Da irrte sie sich aber gewaltig. Gloria tanzte wie immer auf allen Hochzeiten. Und sie war dazu eine moralische Person. Naja, fast eine moralische Person. Zu ihrer Moral gesellte sich nämlich die Schadenfreude daran, sich vielleicht für das wegen Knarsch verpfuschte Jahr und die verschleppte Promotion rächen zu können. Also, als Gloria Elenas schweren, verweinten Blick und ihre roten Augen betrachtete, beruhigte sie sie zuerst damit, dass sie versuchen würde, ihre Duldung zu verlängern. Kumpelnest, Lützesauna. Gloria spürte beim Aufwachen am frühen Nachmittag ein Klopfen im Kopf und eine mächtige Migräne. Oder war es ein Kater, körperlicher und geistiger? Sie bemerkte, dass Knut schon weg war. Ihr war aber sofort klar, dass sie an diesem Tag gar nichts, aber auch gar nichts tun konnte. Sie beschloss, sich richtig zu entspannen, statt gegen alle Widerstände womöglich ergebnislos zu strampeln. Ein Gang in die Sauna bot sich an. Sie stand gemächlich auf, frühstückte und ging in die Lützowstraße, in ihre esoterisch angehauchte Sauna. Der esoterische Hauch war in letzter Zeit etwas geschwächt, da der alte, wirklich esoterische Besitzer sie an 2 junge Ossis verkauft hatte. Sie genoss die Atmosphäre trotzdem und freute sich, dass ihre frühere Sauna endlich verlassen hatte, wo es von ehrlichen Handwerkern und ihren ausländerfeindlichen Sprüchen nur so wimmelte. Gloria rannte also zu ihrem Ossi-Nest am Kumpelnest vorbei und sah im Fenster das Plakat der sonntäglichen Veranstaltung unter dem Namen Fuck Barbie. Sie war damit voll einverstanden. Barbie verdiente nichts Besseres. Endlich erreichte sie die Sauna. Sie duschte schnell und legte sich erschöpft auf die Schwitzbank. Eine junge Frau, die ihr gegenüber lag, erzählte gerade den Gästen, dass sie halb Deutsche und halb Iranerin und in Neuseeland aufgewachsen war. Was für ein Glück, dass sie Khomeini entkommen konnten, freute sich Gloria. Khomeini? Das ist so ein großer Vogel, überlegte die junge Dame. Die sind aber schon fast ausgestorben. Gloria war sprachlos und machte keinen Versuch zu erklären, wer Khomeini war. Sie musste schon raus und wunderte sich nur still über die junge Generation. Sie schwamm und genoss die hyperästhetische und friedliche Umgebung. Sie schaute dabei den Fischen im Aquarium am Rande des Schwimmbads in die Augen. Sie hatte gelesen, dass das den Blutdruck senkte, und der war bestimmt schon auf 180. Auf einmal erblickte sie Carlos, den jüdischen Indianer, der als Computerspezialist aus den USA nach Berlin gekommen war und in der Lützow-Sauna ein echtes Zuhause gefunden hatte. Wie immer saß er an der Bar, spielte Schach, las zugleich ein Buch und trank abwechselnd Kaffee und Metaxa. Niemand verstand, wie er das zusätzlich zu den 8 Aufgüssen am Abend aushielt. Die Mehrheit der Saunagäste führte dies auf die enorme Kondition darauf zurück, dass er ein Indianer und in einem Reservat aufgewachsen war. Es ärgerte Carlos zwar manchmal als Juden, für den er sich hielt, dass er sich in die Stadt Berlin verliebt hatte, was vor allem ein Verdienst der Lützow-Sauna war. Er musste es aber hinnehmen. Gloria hatte schon lange Carlos das Geheimnis entlockt, wie nämlich jüdische Indianer zustande kamen. Wie so viele arme mitteleuropäische Juden hatte auch Carlos' Ururgroßmutter den Weg ins gelobte Land Amerika gefunden und wurde auf einem Trek in den Westen von Indianern entführt. Sie wurde zur Frau des Chiefs, des Stammes Mescaleros, und irgendwann kam so Carlos zur Welt. Auf dem Stamm lastete ein Fluch. Wegen seiner allzu kämpferischen Geschichte wurden dort fast nur Jungs geboren. Carlos wusste deswegen weibliche Gesellschaft zu schätzen. Das zeigte sich auch, als er beim Anblick von Gloria, die gerade nackt aus dem Schwimmbad stieg, von seinem Barhocker aufstand und ihr die Hand küsste. Soweit kannte er schon die Sitten in Polen, das jetzt Nachbarland geworden war. Gloria war angenehm überrascht und hatte gleich eine Idee. Sie würde Carlos um Rat fragen. Er war doch ein extrem schlauer und weltgewandter Bursche. Die allgemeine Nacktheit und Halbnacktheit um sie herum forderte die Offenheit. Carlos hörte sich die Geschichte gelassen an und fragte am Ende seelenruhig: Und, wo liegt jetzt dein Problem? Wieso, erwiderte sie fast beleidigt, mein Problem ist, was ich jetzt tun soll. Nichts, riet er ihr, von ihren für ihn komischen Zweifeln sichtlich erheitert. Nur den Brief der Polizei übergeben. Die Sache ist doch für dich schon erledigt. Mit dem Schriftstück hast du ganz klare Beweise in der Hand. Vielleicht hast du recht, stotterte Gloria, beruhigt. Naja, so einfach war es doch nicht. Jeder Kontakt mit einer deutschen Amtsstelle machte sie neurotisch. Sie hatte doch einen entstandardisierten Lebenslauf und wahrscheinlich auch eine entstandardisierte Persönlichkeit und einen entstandardisierten Umgang, wie Psychologen neuerdings sagten. Sie wirkte auf die deutschen Beamten wie ein rotes Tuch und sie versetzten Gloria in Panik. Sie konnten die Verwicklung ihrer Geschichte nicht begreifen. Sie wiederum verstand das Amtsdeutsch nicht. Auch in der Zeit ihrer Verfolgung in Polen entwickelte sie Misstrauen gegen jede Art von Miliz oder Polizei. Letzteres wurde auch durch ihre deutschen 68er-Freunde gestärkt.
Falls jemand noch was sagen möchte, gerne. Und sonst, wie gesagt, habe ich einige Exemplare zum Verkauf mitgebracht, weil es die letzten sind, die jetzt noch in Berlin pendeln. Aber es ist kein Marketingversuch. Möchte jemand noch was sagen, fragen? Oder? Nein. Nein, dann trinken wir Bier.
Gut.
Media Lounge 78. Ein Projekt des Mediennetzwerkes.
Devil's tail across the stripes of a fool.